Und jetzt freue ich mich auch auf unsere Predigt und möchte gern, dass wir zusammen aufstehen, wenn ihr könnt, eure Bibel in die Hand nehmen, wenn ihr habt, oder euer iPhone, was auch immer, wo ihr das Ding drauf habt, und dass wir zusammen das proklamieren, was wir erleben wollen. Amen. Dies ist meine Bibel. Ich bin das, was sie über mich sagt. Ich habe das, wovon sie sagt, dass ich es habe. Ich kann die Dinge tun, die sie mir verheißt. Heute werde ich im Wort Gottes unterrichtet, so bekenne ich kühn, mein Verstand ist aufmerksam und mein Herz empfängt. Ich werde nie mehr derselbe sein. Ich werde empfangen den unzerstörbaren, unfehlbaren, ewigen Samen des Wortes Gottes. Ich werde nie mehr derselbe sein, niemals, niemals, niemals derselbe sein. In Jesu Namen. Amen. Und jetzt lassen wir uns ganz herzlich die Simone Weilberg willkommen heißen. The preacher is in the house.
Hey. Du bist verkabelt, oder?
Ich bin verkabelt, ja. Guten Morgen. So, danke, Pastor. Guten Morgen, ihr Lieben. Bitte betet noch mal mit mir. Gerade hier an. So. Vater, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke, dass dein Heiliger Geist hier ist und dass du wirkst, Herr. Und wir haben heute Morgen im Gebet schon Durchbrüche gesehen und wir beten für Durchbrüche. Wir beten für offene Herzen, Herr, für erleuchtete Herzensaugen. Und ich stehe hier voller Ehrfurcht vor dir und vor deinem Wort. Danke für die Gnade, hier dienen zu dürfen, Herr. Und mach du das lebendig. Du baust dein Reich mit deiner Kraft, Gott. Danke, dass du hier bist. In Jesu Namen. Amen. Als die Predigt eingeteilt wurde und mir gesagt wurde, dass ich heute hier predigen darf, habe ich den Herrn natürlich gefragt, was möchtest du sagen? Und das Einzige, was kam, war eine Überschrift: zur Freude berufen. Ich hatte erst mal gar nichts. Ich habe mir gedacht, okay, ich fange jetzt an, mit Bibelstellen erstmal zu suchen. Es war nicht jetzt ein Thema, von dem ich schon sehr viel gehört hatte, und habe mich dann so mal wieder auf die Reise begeben in das Wort Gottes, was Gott sagen möchte. Und ich habe erstaunliche Dinge festgestellt, die mir nicht bewusst waren, die ich heute mit euch teilen möchte. Und ich möchte euch ganz bewusst zu Anfang eine Frage stellen, und das ist keine rhetorische Frage. Wer von euch möchte sein Leben ausgeben zur Ehre Gottes? Okay. Wenn du dein Leben ausgeben möchtest zur Ehre Gottes, dann möchte ich dich bitten, richtig zuzuhören. Jede Predigt hat was, wo wir was mit nach Hause nehmen. Und Gott hat mir heute Morgen in meiner Gebetszeit gezeigt, wenn dein Herz offen ist, kann das für dich und deine Familie, dein Umfeld, deinen Dienst und deine Arbeit eine lebensverändernde Predigt werden. Ich habe den Herrn gebeten, dass unsere Herzen offen sind. Der Titel ist: zur Freude berufen. Ich möchte mit euch über Freude sprechen, nicht über Happy sein, nicht über ein kurzes Glücksgefühl. Ich möchte mit euch über tiefe Freude sprechen, die von Gott kommt. Als ich vor ein paar Jahren beim Bevo war, also ich war schon oft beim Bevo, aber es gab ein Bevo, da war so diese Einheit Heiliger Geist. Und da hat man mir Hände aufgelegt und ich konnte, glaube ich, 15 oder 20 Minuten nicht mehr aufhören zu lachen. Und das war kein Lachen, weil irgendwas lustig war, sondern Gott hat in mir Freude freigesetzt. Es war ein Lachen im Geist. Und das ist nie mehr weggegangen. Nie mehr. Seit diesem Tag lebe ich in Freude. Das heißt nicht, dass es Tage gibt, die schwierig sind. Es gibt, heißt nicht, dass ich mal traurig bin und weine. Das heißt auch nicht, dass es herausfordernde Zeiten gibt. Das heißt auch nicht, dass mal Angst versucht anzuklopfen. Aber diese Freude, die in mir ausgegossen ist durch den Heiligen Geist, kann mir seitdem keiner mehr nehmen. Ich habe für mich entschieden, dass ich keinem Menschen und keinem Umstand die Macht in meinem Leben gebe, mir die Freude zu rauben. Das möchte ich euch als Einstieg mitgeben. Die Freude, ich komme zu meinem ersten Punkt, berufen zur Freude. Die Freude ist eine Frucht des Geistes. Wir lesen in Galater 5, 22, die Frucht des Geistes aber ist Liebe. Direkt an zweiter Stelle kommt Freude. Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung kann man auch übersetzen mit Enthaltsamkeit. Freude ist eine Frucht des Geistes. Das heißt, wenn der Heilige Geist in dir lebt, ist in dein Leben Freude ausgegossen. Das heißt, wenn der Heilige Geist in dir lebt, musst du Freude nicht produzieren. Es ist eine Frucht, die wächst. Du brauchst auch nicht dafür beten, Herr, schenk mir Freude. Weil in dir lebt der Heilige Geist. Und mit dem Einzug vom Heiligen Geist ist auch Freude in dein Leben hineingekommen. Freude gehört zum Reich Gottes. Römer 14, Vers 17. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Frieden und Freude gehören zusammen. Das sind zwei Dinge, die du nicht trennen kannst. Wenn du Freude hast, hast du auch Frieden. Und Menschen, die im Unfrieden leben, haben auch keine Freude. Die Freude in dir wird wachsen. Wie sie wächst, da kommen wir gleich noch zu. Und dann wird sie sichtbar werden im Außen. Es beginnt immer innen. Gott, schon mal aufgefallen, Gott beginnt immer innen zu arbeiten. Und dann wird sie im Außen sichtbar. Wir haben vorhin gesungen, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Und ich möchte mit euch mal in diese Bibelstelle hineingehen, weil wir das ja oft zitieren, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Was ist denn da passiert? Wann haben die Leute gesagt, wann hat Israel gesagt, die Freude am Herrn ist eure Stärke, ist unsere Stärke? Wir wissen, dass die Israeliten in die Gefangenschaft gekommen sind nach Babylonien. Sie waren 70 Jahre in der Gefangenschaft. In drei Etappen sind sie in die Verbannung gekommen und in drei Etappen sind sie auch wieder rausgekommen. 538 vor Christus kehrten die ersten Verbannten zurück. 50.000 waren das, unter der Leitung von Zerubabel. In der zweiten Phase 1.700 Männer. Mit Frauen und Kindern schätzt man, dass es zwischen 5.000 und 10.000 Personen waren und das war unter der Leitung von Esra. Die dritte Phase, laut meiner Studienbibel, das war 444 vor Christus, führte Nehemia zurück nach Jerusalem. Die waren 70 Jahre in Gefangenschaft und dann ist was passiert, wovon in der Studienbibel steht, dass es eine große Erweckung zu der damaligen Zeit war. Esra hat 7 Tage lang, 6 Stunden täglich dem Volk Israel das Wort Gottes vorgelesen. Die Menschen waren kaputt, die waren eingeschüchtert, vielleicht haben sie Leute verloren, vielleicht ist nicht jeder wieder zurückgekommen mit seiner Familie und sie waren betrübt, sie waren traurig. Nehemia hat dann auch die Mauer ja wieder aufgebaut und wir lesen in Nehemia 8, Verse 10 bis 12, darum sprach er zu ihnen, geht hin, esst Fettes und trinkt Süßes und sendet Teile davon auch denen, die nichts für sich zubereitet haben, denn dieser Tag ist unserem Herrn heilig. Darum seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und die Leviten beruhigten das ganze Volk und sprachen, seid still, denn der Tag ist heilig, seid nicht bekümmert. Und das ganze Volk ging hin, um zu essen und zu trinken und Teile davon zu senden und ein großes Freudenfest zu machen. Denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen verkündigt hatte. Was ist passiert? Die haben was erkannt, die haben was verstanden. Das Volk hat die Gesetze Gottes vorgelesen bekommen, 7 Tage lang, 6 Stunden am Tag. Und die sind umgekehrt. Wisst ihr, warum die Freude zurückgekommen ist? Sie haben ihre Beziehung zu Gott wieder in Ordnung gebracht. Und das möchte ich euch sagen. Wenn du merkst, du hast über einen längeren Zeitraum keine tiefe Freude, ich rede jetzt nicht von Umständen, die von außen drücken können, sondern ganz tief in dir ist keine Freude, dann frag dich, ob es etwas gibt, was in der Beziehung zwischen dir und Gott steht. Freude im Heiligen Geist, die Freude am Herrn, funktioniert dann, wenn wir eine gesunde Beziehung mit Gott pflegen. Im Psalm 105 steht, rühmt euch seines heiligen Namens. Es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Wie machen wir das praktisch? Du könntest jetzt zum Beispiel, wenn du merkst, da ist keine Freude, du könntest Lebensbereiche abklopfen. Frag den Heiligen Geist. Frag ihn, ist da irgendwas, was zwischen dir und mir steht? Ist es was wie bei dem Volk Israel, wo ich umkehren muss? Mir kam heute Morgen so diese Bibelstelle. Es geht um Beziehung zu Gott. Es geht um Gottes Gegenwart in unserem Leben. Und die haben wir, wenn wir eine Beziehung zu Gott haben. Der Heilige Geist lebt in uns. Das Reich Gottes, der Himmel, lebt in uns. Und mir kam dann so diese Bibelstelle, als David getanzt hat, als man die Bundeslade zurückgebracht hat. Wie hat dieser Mann sich gefreut, dass die Gegenwart Gottes wieder im Volk ist? Wisst ihr? Und wenn wir die Gegenwart, wenn der Himmel bei uns ist, wenn Gott persönlich Raum bekommt in unserem Leben, dann haben wir allen Grund, uns zu freuen. Ich komme zu meinem zweiten Punkt. Ohne Freude bist du geistlich schwach. Keine Freude zu haben ist zerstörerisch. Wenn wir die Frucht des Geistes angucken, ich habe vorhin mit der Steffi gesprochen, Geduld ist was vom Heiligen Geist, Ungeduld ist zerstörerisch. Liebe ist vom Heiligen Geist, wenn wir in Unliebe fallen, das ist zerstörerisch. Wenn wir freundlich sind, Jesus, es heißt, Jesus war der freundlichste Mensch, dann ist das was Auferbauendes, dann ist das was Himmlisches, was Göttliches. Unfreundlichkeit ist zutiefst zerstörerisch. Das heißt nicht, dass wir Dinge nicht klären, aber was ist unser Motiv dahinter? Sind wir voller Liebe? Sind wir freundlich? Wisst ihr, was ich meine? Philipper 4, Vers 4. Und wenn ihr euch mit Freude beschäftigen möchtet, empfehle ich, den Philipperbrief zu lesen. Freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allem. Lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede, da sind wir wieder, Friede und Freude können wir nicht trennen. Der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Wir freuen uns. Wir machen uns keine Sorgen, weil Jesus für uns sorgt. Das schenkt uns Frieden. Wir haben als Familie so ein bisschen in einem Lebensbereich, der war sehr herausfordernd die letzten Monate. Es war sehr viel Druck von außen. Und ich habe gemerkt, also tagsüber hat der Feind relativ wenig Chancen, weil ich total gefüllt bin mit Wort. Und nachts merke ich, bin ich wach geworden, manchmal 3-4 Mal. Und ich merke körperlich, wie Angst hochsteigen möchte. Da ich mir, auf gar keinen Fall werde ich mir meinen Schlaf rauben lassen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ja, wie gehe ich damit um? Und ich habe Bibelstellen auswendig. Ich habe dann zwei Bibelstellen genommen, die ich trainiert habe, sofort, wenn dieses Gefühl kam, die ich aufgesagt habe. Direkt nach dem Aufwachen. Mein Mann hat geschlafen, ich habe die geflüstert. Ich brauche den Feind ja nicht anschreien. Ne? Also er versteht ja, wir können ja ruhig reden. Aber ich habe gesagt, Gott hat mir keinen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Dann kam Schwindel. Dann lag ich nachts im Bett. Druck war da von außen, innen hatte ich ja keinen Druck. Und dann habe ich, wie als wenn ich sternhageldicht gewesen wäre, ich sehe nur die vom Rollo am Kleiderschrank und der ganze Kleiderschrank hat sich gedreht. Da habe ich mir gedacht, nee, ich stehe jetzt auch nicht auf. Also ich hätte jetzt aufstehen können, hätte beten können. Dachte ich mir, nee, eine Bibelstelle muss reichen. Ich habe auch mit keinem drüber geredet. Ich habe meinem Mann nicht Bescheid gesagt, ich habe nicht um Gebet gebeten, weil ich wusste, ich werde dem Feind hier begegnen. Das Ganze hat 2 Tage gedauert, dann war es wieder weg. Es war nur eine Attacke. Wisst ihr? Der Heilige Geist lebt in uns. Der Feind kann uns nichts. Friede und Freude. Lasst euch keine Mahlzeit rauben, außer ihr seid am Fasten. Lasst euch keinen Schlaf rauben. Das ist das Ganze überhaupt nicht wert. In den Kommentaren von der Stamps, wir sind bei dem Thema, ohne Freude sind wir geistlich schwach. Ich möchte euch was vorlesen. Vielen Christen mangelt es an geistlicher Kraft, weil ihnen die Freude fehlt. Es ist die Kraft, die aus der Freude kommt und uns befähigt, Schwierigkeiten zu überwinden. Wir erleben die Kraft des Herrn, wenn wir bewusst wählen, die Freude zu erkennen, die uns gehört, weil wir wissen, wie sehr Gott uns liebt und was Christus für uns getan hat. Das ist wichtig. Wir müssen wissen, wie sehr Gott uns liebt und was Christus für uns getan hat. Diese Erkenntnis und die Freude, die sie mit sich bringt, sorgt nicht nur für Kraft und Schutz, sondern motiviert Christen für geistliche Siege und Erfolge. Es gibt wohl kaum eine stärkere Quelle für Inspiration und ausdauernden Glauben und Liebe als die völlige Freude. Sie steht denen zur Verfügung, die ihr größtes Lebensziel durch eine persönliche Beziehung mit ihrem Schöpfer gefunden haben. Freude ist Kraft, die Kraft des Heiligen Geistes. Und Freude gründet sich auf unsere Beziehung zu Jesus Christus. Wenn wir wissen, was Jesus für uns getan hat und wenn wir wissen, wer wir in Christus sind. Unser Jahresmotto heißt, wir sollen nach oben gucken. Mir ist aufgefallen, dass Menschen, die sich um sich selber drehen, die bedürfnisorientiert sind, oft sehr wenig Freude haben. Mir ist aufgefallen, dass Menschen, die nach oben gucken, die den Herrn fragen, Jesus, was ist dran? Wie kann ich dienen? Jesus, was kann ich anderen Menschen Gutes tun? Wenn diese Menschen, wenn wir als Menschen christusorientiert sind und nicht bedürfnisorientiert, haben wir viel mehr Freude in unserem Leben. Und das Jahresmotto, das wir haben, lasst uns das annehmen. Der Pastor hatte heute Morgen im Prägottesdienst gesagt, egal wie die Umstände aussehen, wir kennen das Ende. Wir haben ein Happy End. Wir kennen das Ende. Jesus hat es uns aufgeschrieben. Aber lasst uns Christus orientiert sein. Lasst uns den Herrn fragen. Lasst uns die Freude als Kraftquelle nutzen, die der Heilige Geist in uns hineingelegt hat, um Reich Gottes zu bauen. Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Das gibt Gott uns sowieso, ne, Thomas, einer deiner Lieblingsverse, Matthäus 6, 33. Gott gibt uns sowieso alles dazu. Aber lasst uns mit der Freude im Herzen Reich Gottes bauen. Philipper 4, Vers 4 möchte ich nochmal wiederholen. Und den Brief hat Paulus im Gefängnis geschrieben. Und er sagt, freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. Und was sagt uns das? Einfach machen. Freu dich einfach. Er hat nicht gesagt, oh, versuch doch mal, ob das mit der Freude so klappt. Guck mal, oh, wenn du jetzt an Weihnachten eine Goldkette geschenkt kriegt hast, dann ist das vielleicht ein bisschen einfacher. Nee, das sagt Paulus hier nicht. Er schreibt aus dem Gefängnis raus, freut euch. Und wir sollen Täter des Wortes sein, wir sollen nicht Hörer des Wortes sein, wir sollen Täter des Wortes sein. Also sollen wir uns einfach freuen. Und wenn Gott das sagt in seinem Wort, dann ist das auch möglich. Über den Umständen uns freuen, in den Umständen uns freuen, unabhängig davon, ob uns gerade jemand ungerecht behandelt hat, unabhängig davon, ob gerade eine schwierige Situation ist. Wir leben in einer gefallenen Welt, wir werden schwierige Situationen haben. Aber wir dürfen uns freuen, weil der Sieger, der die Welt überwunden hat, der Glaube, der in uns lebt, der Sieg, der die Welt überwunden hat, kann uns nicht stoppen. Der Pastor hat ja vorhin dieses Heft, diese beste Zeitschrift Deutschlands vorgestellt von Kenneth Copeland. Und manchmal, ich habe so seinen Kanal abonniert und manchmal höre ich mir so diesen Kanal an und er hat auch da so eine Bibelschule von Believer's Voice of Victory. Und jedes Mal, wenn er auf Sendung ist, kommt vorher ein Stück aus seinem Lied. Und das, ich liebe das. Und zwar, ich übersetze euch das gleich. I'm not moved by what I feel. I don't live by what I see. Because my God has made a way for me. Ich bin nicht davon bewegt, was ich fühle. Ich lebe auch nicht danach, was ich sehe, weil Gott hat einen Weg für mich bereitet. Gott hat einen Weg für uns bereitet und wir leben nicht nach Gefühlen, wir schauen nicht nach Gefühlen, wir leben nicht im Schauen, wir leben im Glauben. Das ist unser Grund zur Freude. Gott ist gut, Gott liebt dich, Gott hat einen Weg für dich bereitet. Aber es gibt Entscheidungen. Paulus fordert uns hier auf, eine Entscheidung zu treffen. Freude ist eine Entscheidung. Liebe, sagt unser Pastor, ist eine Entscheidung. Die Liebe ist da und wenn Menschen uns vielleicht nicht liebevoll behandeln, können wir uns entscheiden, trotzdem in Liebe zu sein. Und ich muss gerade an Jesus denken, der am Kreuz war, der bespuckt wurde, der ausgelacht wurde. All die Leute, denen er geholfen hat, die auf einmal schreien, kreuzige ihn. Und was macht Jesus am Kreuz? Er sagt, Herr, vergib ihnen. Diese Liebe lebt in uns. Das können wir auch. Diese Freude lebt in uns, weil auch wir, wie Jesus, sehen dürfen, wenn wir unser Fleisch überwinden, dann werden wir es schaffen, mit unserer Freude, mit dem Heiligen Geist, Menschen mit ins Reich Gottes zu ziehen, dass sie eine andere Zukunft haben, als die, die ihnen bevorsteht, wenn wir nicht in dem Willen Gottes leben, wenn wir nicht in Freude leben. Gott hat uns dazu befähigt. Wir haben den gleichen Heiligen Geist, den Jesus hatte. Und ich möchte euch etwas über Entschlossenheit vorlesen, was mich sehr bewegt hat. Und zwar möchte ich aus einem Andachtsbuch vorlesen von Kenneth E. Hagin. Es ist zwar jetzt, es geht nicht um das Thema Freude, aber das Beispiel hat mich enorm bewegt, weil dieser Mann steht einfach auf oder stand auf dem Wort. Er steht immer noch auf dem Wort. Und das möchte ich uns mitgeben, was das Thema Freude betrifft. Er schreibt, im Jahr 1949 hielt ich eine Versammlung in Texas. Weihnachten stand vor der Tür und ich benötigte zusätzliches Geld für Weihnachtsgeschenke. Ich schrieb an meine Frau, schlag am Sonntagnachmittag um 3 Uhr deine Bibel auf und geh zu Matthäus 18, Vers 19. Ich öffne hier ebenfalls meine Bibel an derselben Stelle. Wir stimmen überein, dass das Opfer am Sonntagabend einen bestimmten Betrag ergeben wird. Man kann auch im Geist mit jemandem übereinstimmen, ohne unbedingt am selben Ort wie die andere Person sein zu müssen. Meine letzte Predigt fiel auf den Sonntagabend vor Weihnachten. In der Betriebsamkeit und Aufregung eines speziellen Weihnachtsprogramms vergaßen die Ordner, das Opfer zu zählen. Der Pastor fand die Opferkörbe und brachte sie in die Pastorenwohnung. Er kippte das ganze Geld auf den Esstisch und sagte, wir wollen das Geld zählen. Er zählte die eine Hälfte, ich die andere. Er schrieb seinen Betrag auf, ich schrieb meinen Betrag auf. Es waren 23 Dollar und 12 Cent weniger als der Betrag, für den meine Frau und ich übereingestimmt hatten. Er sagte, schade, ich hatte gehofft, es würde so viel sein wie in den anderen Gottesdiensten. Aber Weihnachten steht vor der Tür, die Leute brauchen das Geld. Es tut mir sehr leid. Ich sagte, mach dir keine Gedanken. Meine Frau und ich haben ein Gebet der Übereinstimmung bezüglich dieses Opfers gesprochen. Wie leicht hätten wir sagen können, wir müssen uns wohl getäuscht haben. Aber meine Frau und ich hatten für das Anliegen übereingestimmt. Ich wusste, dass wir uns einig waren. Wäre der Herr Jesus persönlich erschienen und hätte gesagt, ihr habt nicht wirklich übereingestimmt, so hätte ich ihm geantwortet, Herr Jesus, das ist nicht wahr, wir haben übereingestimmt. Ich sagte zum Pastor jener Gemeinde, ich kann nicht nach Hause gehen. Meine Frau und ich haben übereinstimmend gebetet, dass das Opfer einen bestimmten Betrag ergeben würde und es sind genau 23 Dollar und 12 Cent zu wenig. Er sagte, Ehre sei Gott, wenn ihr übereingestimmt habt, dann muss das Geld da sein. Wir müssen uns verzählt haben, lass uns das Ganze wiederholen. Er zählte also seine Hälfte nochmals und ich zählte die andere Hälfte. Wieder kamen wir auf dasselbe Ergebnis. Ich sagte, das kann nicht sein. Meine Frau und ich haben übereingestimmt, es muss genau dieser Betrag da sein. Wenn wir in unserem Umgang mit der Bibel ebenso bestimmt wären, wie wir es in manchen anderen Bereichen sind, dann würden wir ganz gewiss Ergebnisse erzielen. Wir zählten diese 2 Geldbeträge 4-mal und jedes Mal kamen wir auf dasselbe Resultat. Es waren 23 Dollar und 12 Cent zu wenig. Ich sagte, meine Frau und ich haben übereingestimmt, dass das Geld da sein würde. Entweder ist es so, oder ich müsste in jede Gemeinde gehen, in der ich gepredigt habe, und den Leuten sagen, dass Matthäus 18, Vers 19 nicht wahr ist. Ich weiß nicht, wie andere mit solchen Situationen umgehen, aber ich bin so ehrlich mit diesen Dingen. Wenn das Wort Gottes wahr ist, dann werde ich das bekommen, was es verheißt. Wenn das Wort sagt, dass mir etwas zusteht, dann werde ich auch in den Genuss dieser Sache kommen. Wenn ich es nicht empfangen kann, obwohl ich es getan habe, was die Bibel als Bedingung stellt, dann kann ich das Ganze ebenso gut vergessen. Dasselbe habe ich damals im Alter von 16 Jahren auf meinem Krankenbett gesagt. Ich springe jetzt ein bisschen. Du musst dich entscheiden, an die Integrität der Bibel zu glauben und dann mit allem, was du bist, auf dieser Tatsache bestehen. Lass dich nicht davon abbringen. Lass dich von nichts aufhalten. Wenn die Bibel es gesagt hat, dann glaube es, dann ist die Sache erledigt. Nachdem dieser Pastor und ich dasselbe Opfer gezählt hatten, sagte er, lass es uns noch einmal zählen, wir haben irgendwo einen Fehler gemacht. Ungefähr zu diesem Zeitpunkt erinnerte ich mich, dass ich einen Umschlag in der Tasche hatte. Eine Frau hatte mir den Umschlag an meinem Büchertisch zugesteckt. Sie hatte eine Bibel für ihren Mann gekauft und gesagt, ich schulde Ihnen $25 für die Bibel, aber ich werde einen Scheck ausstellen, der über diesen Betrag hinausgeht, denn ich möchte Ihnen auch noch ein Opfer zukommen lassen. Ich nahm den Umschlag und schaute mir den Scheck an. Es waren $25 für die Bibel und $25 als Opfer. Das waren fast $2 mehr als der Betrag, für den meine Frau und ich übereingestimmt hatten. Ich sagte, jetzt kann ich nach Hause fahren. Jemand mag fragen, was hättest du getan, wenn du diesen Scheck nicht gefunden hättest? Hagen schreibt hier, dann würde ich immer noch dort sitzen und das Geld zählen. Nach mehr als 50 Jahren würde ich immer noch darauf bestehen. Ich würde mich nicht von der Stelle rühren, weil ich mich weigere, abgewiesen zu werden. Gottes Wort ist wirksam. Du brauchst diese Art von Entschlossenheit, um im Segen Gottes leben zu können. Du musst dich weigern, abgewiesen zu werden. Das möchte ich euch mitgeben, was Freude betrifft. Lasst uns entschlossen sein, in der Freude zu leben. Wie bei ihm, egal ob das Geld stimmt, gezählt wurde richtig oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. Er hat sich aufs Wort Gottes gestellt. Und Gott sagt, wir sollen in der Freude leben. Lasst uns entschlossen sein, der Freude Raum zu geben, weil sie ist in uns ausgegossen. Ich möchte das nochmal wiederholen. Wir produzieren Freude nicht. Sie ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Was wir machen, ist, wir geben der Freude Raum. Und wir entscheiden uns dafür, in der Freude zu leben. Und jetzt gibt es so ein paar praktische Tipps, die ich euch mitgeben möchte. Und das, was ich jetzt sage, meine ich nicht lustig oder ironisch. Ich meine das ganz ernst. Und bitte überprüfe, während wir drüber sprechen, ob du an diesem Punkt stehst. Vor ein paar Jahren hast du mal eine Predigt gehalten, wie man effektiv den Bach runtergeht. Und die fand ich richtig gut, die Predigt. Und ich möchte heute mit euch durchgehen, wie du ganz bestimmt nicht in die Freude kommst. Weil, wenn wir uns das mal bewusst machen, fällt uns vielleicht auf, dass es Freudenskiller in unserem Leben gibt. Und wenn wir immer nur so hören, ja, du musst über das nachdenken, was ehrbar ist, was Lob verdient. Ja, das lesen wir manchmal. Aber ich glaube, der Umkehrschluss, ich hoffe, dass der Herr jetzt gerade in diesem Augenblick so ein bisschen den Finger auf die Wunde legt und auf unser Herz, dass wir Dinge erkennen, wo wir uns vom Feind oder von unserem Fleisch die Freude rauben lassen. Wenn du auf gar keinen Fall in die Freude kommen möchtest, habe ein undankbares Herz. Ganz wichtig. Sei nie dankbar, weil Dankbarkeit weiß immer, dass sie was geschenkt bekommen hat. Dankbarkeit ist sich der Gnade Gottes bewusst. Aber Undankbarkeit heißt immer, ich habe das selber gerockt. Undankbarkeit sagt immer, die anderen sollen mal froh sein, dass sie mich haben. Und wenn du undankbar bist, dann bist du auf einem richtig guten Weg, keine Freude in deinem Leben zu haben. Manchmal sehe ich Menschen, und das finde ich super, wenn man so am Tag mal sagt, so, nur hol dir mal 2, 3 Dinge raus, für die du dankbar bist. Das ist eine wirklich gute Sache. Ich habe mal mir die Mühe gemacht, 100 Punkte in meinem Leben zu finden, für die ich dankbar bin. Lasst uns mal unter die Oberfläche gehen, unter das, was so offensichtlich ist. Wenn du in einer Ehekrise steckst und dein Partner dir wehgetan hat, dann frag mal den Herrn und dich selber, für was du alles dankbar bist. Und du wirst sehen, deine Ehe verändert sich. Wenn du unzufrieden bist auf deinem Arbeitsplatz und du hast keine Freude mehr, auf die Arbeit zu gehen, dann finde doch mal Dinge, für die du dankbar sein darfst. Nicht nur, ah ja, jeden Monat kommt mein Geld. Gib dir mal Mühe, geh mal ein bisschen tiefer. Hör mal nicht nach 5 Minuten auf. Geh mal nicht zur nächsten Tagesordnung über. Nimm dir mal die Zeit. Wenn du auf gar keinen Fall, ach so, zum Thema Dankbarkeit, ich meine jetzt nicht Chakra, ne, so oh, alles, ne, sondern in der Tiefe. Wir haben so viel Grund, dankbar zu sein. Lasst uns mal weggehen von diesen ganzen politischen Diskussionen, wofür wir auch in unserem Land dankbar sein können. Punkt 2, wenn du auf gar keinen Fall in die Dankbarkeit, die Freude kommen möchtest, und das ist ein wirklich wichtiger Punkt, nimm an allem Anstoß. An allem. Freu dich auf gar keinen Fall an anderen Menschen. Gemeinschaft, isolieren ist das Allerbeste, was du dann machen kannst. Sprech auf jeden Fall darüber, was andere Menschen verbockt haben. Und wenn du nichts findest, dann gib dir richtig Mühe, Fehler zu finden. Mach das, wie die Leute aussehen, was die anhaben. Wenn du hier bist, der Lobpreis, wenn wir uns versungen haben. Beim Pastor Sachen zu finden, kommt auch immer richtig gut, wenn du auf gar keinen Fall in die Freude kommen willst. Deine Nachbarn, die haben jetzt wieder nicht Schnee geschaufelt. Das ist wichtig. Du darfst nicht darüber loben, also loben geht gar nicht. Bei deiner Familie darfst du auch gar nichts finden, was wirklich gut läuft, sondern du musst dir die Mühe machen, die Fehler zu finden. Weil es raubt dir die Freude. Und weißt du was? Du schlägst 2 Fliegen mit der Klappe. Wichtig ist, du sprichst mit so vielen Menschen drüber, wie du nur kannst, weil der gute Effekt dann dabei ist, du ziehst die auch noch aus der Freude raus. Weil dann denkt der andere ja auch, Mensch, stimmt ja, die Simone, die hat sich ja voll versungen. Ah ja, und die Nachbarschaft, das geht ja gar nicht. Wisst ihr? Das ist richtig effektiv. Also Philipper 4, Vers 8, sprech über das, was ehrbar ist, was Tugend, was Lob verdient. Das kannst du dir nicht erlauben, wenn du in die Freude kommen willst. 3. Punkt, wenn du nicht in die Freude kommen möchtest, das hatten wir gerade schon ein bisschen angesprochen, dreh dich immer nur um dich selbst. Du bist das Zentrum des Universums. Alle anderen haben sowieso keine Ahnung. Das ist ja sowieso gerade so ein Gesellschaftsding. Und das ist ganz, ganz wichtig. Helf nicht anderen Menschen, bete nicht für andere Menschen und guck nicht auf Christus. Guck nur auf deine persönlichen Bedürfnisse. Ob man dir Komplimente gemacht hat, ob man gesehen hat, wo du gerade stehst. Also das muss ja auch jemandem auffallen. Am besten ist, du sprichst auch die ganze Zeit darüber, dass du Mangel hast. Und ich spreche jetzt nicht von Leuten, die Mangel haben und Hilfe brauchen. Das möchte ich damit nicht sagen. Dafür haben wir Kleingruppen und dafür sind wir gut aufgestellt, um jemandem, dem es nicht gut geht, wirklich zu helfen. Ich will es nicht ins Lächerliche ziehen, sondern dass wir aufmerksam werden. Weil wir haben alle diese Tendenzen. Wir alle sind teilweise im Fleisch. Wichtig ist, wenn du nicht in die Freude kommen möchtest, spotte über andere Menschen. Weil damit erhebst du dich, damit wirst du stolz und damit stellt Gott sich in deinen Weg. Dann hast du schön Probleme und kommst aus der Freude raus. Wenn du nicht in die Freude kommen möchtest, sprich schlecht über andere Menschen, weil dann hast du nämlich auch das Problem, ihnen in die Augen zu sehen. Das raubt einem ja auch die Freude, ne? Wenn man dann denkt, oh, war ja, hoffentlich ist da nichts rausgekommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich will uns damit verdeutlichen, dass wir Entscheidungen treffen sollten, wie mit der Liebe, wenn wir in die Freude kommen. Das heißt, Wir können das steuern. Gedanken kommen. Was ist das Schlachtfeld von Satan? Es sind unsere Gedanken. Wenn jetzt ein Gedanke kommt, ganz praktisch, und Satan sagt, oh, wie ist die denn wieder drauf? Was machen wir mit dem Gedanken? Wir können den jetzt zu Ende denken oder wir können sagen, nein, wir durchbrechen das. Das ist eine geliebte Schwester. Und ich persönlich bekämpfe Gedanken nie mit Gedanken. Ich weiß auch gar nicht, ob das geht. Ich bekämpfe Gedanken immer mit Worten. Wir durchbrechen das mit Worten. Und wenn dir nichts einfällt, dann durchbrich das mit Bibelstellen, die du kannst. Wenn du merkst, das kommt immer und immer wieder, du bist da herausgefordert. Oder fang einfach an, in Sprachen zu beten. Dann betet sowieso der Geist Gottes. Da kommt nichts Schlechtes bei raus. Wisst ihr, was ich meine? Wenn ein Gedanke kommt, über eine Person zu reden, wenn ein Gedanke kommt, alles ist schlecht, dann lasst uns mit Worten dagegen gehen, damit wir in die Freude kommen. Lasst uns dankbar sein, lasst uns auf das gucken, was Lob verdient. Lasst uns auf das gucken und auch mit anderen teilen, was andere Menschen richtig gemacht haben. Weil wer von uns ist fehlerfrei? Keiner. Und wenn wir anfangen, das zu leben, wenn wir dem Heiligen Geist in uns Raum geben, wenn wir diese Beziehung vertiefen zu Jesus, dann wird diese Frucht der Freude wachsen. Wir hatten gestern Schule und da hat der Fred-Uwe Winkler, das war unser Dozent, und er hat was ganz Simples gesagt, was so eingeschlagen hat. Ein Apfelbaum trägt Äpfel, weil er ein Apfelbaum ist. Und das war total logisch. Und dann dachte ich mir so jetzt im Hinblick auf unsere Predigt, genau, ich lebe in Freude, weil ich ein Kind Gottes bin, weil ich den Heiligen Geist in mir habe. Wie der Apfelbaum. Wisst ihr, der Heilige Geist lebt in mir, also was produziere ich automatisch? Unter anderem Freude. Es wächst in mir. Das kannst du nicht voneinander trennen. Wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist auch Freude. Da ist Friede. Wir waren letzte Woche mit unseren Freunden essen und dann haben wir so die Hände aneinander gehalten. Wir haben einfach geguckt, so wer hat große, wer hat kleine Hände. Und dann, als ich die Predigt so vorbereitet habe, dachte ich mir, ja, unsere Hände, ich möchte mich auf das konzentrieren, ich möchte christusorientiert sein. Ich habe mich entschieden, ich möchte nicht bedürfnisorientiert sein. Ich möchte mich auf Christus ausrichten. Und dann habe ich so, nachdem wir uns getroffen haben und meine Hände angesehen, dann dachte ich mir, wozu sind wir berufen? Wir sind berufen, Freude zu teilen. Wir sind berufen, dass Menschen angezogen werden durch das, was wir ausstrahlen, dass Jesus durch uns strahlt, Freundlichkeit, Liebe, Freude, Frieden. In einer Welt, die wenig Grund zur Freude hat. Eine Welt, die nicht voller Frieden ist. Aber wir sind dafür berufen. Und wisst ihr, unsere Ewigkeit ist ja schon jetzt. Wir leben ja jetzt schon in der Ewigkeit. Das ist ja nicht erst irgendwann, wenn unser Körper stirbt, sondern jetzt leben wir, sind schon versetzt in den Himmel. Unser Körper ist noch hier. Und das müsst ihr mal wirklich so aufsaugen. Wir leben jetzt schon in der Ewigkeit. Wir fangen jetzt schon an, Leute mit nach Hause zu nehmen, zum Vater. Und dann habe ich mir die Hände so angeguckt und dann dachte ich mir, das sind göttliche Hände. Da, wo wir Hände auflegen, da berührt der Himmel die Erde. Wir sollen, wenn wir voller Freude sind, wenn wir voll sind vom Heiligen Geist, dann brennen wir alles weg. Dämonen müssen fliehen, Tote stehen auf, Kranke werden gesund. Das ist das, wofür wir hier sind. Das ist das, was Gott machen möchte. Aber wenn wir nicht in der Freude sind, dann sind wir kraftlos. Wenn wir nicht in der Liebe sind, sind wir kraftlos. Wenn wir nicht in der Freundlichkeit sind, dann kann Gott uns nicht gebrauchen. Lasst uns ein Leben in Freude führen und lasst uns dem Heiligen Geist Raum geben. Lasst uns den Unterschied machen in einer Welt, die dunkel und verzweifelt ist. Lasst uns Leute mit nach Hause nehmen zum Vater. Ich fasse zusammen. Wir sind zur Freude berufen. Gefühlen und Umständen geben wir nicht die Kraft, uns die Freude rauben zu lassen. Menschen geben wir nicht die Macht, dass sie uns die Freude rauben können. Freude ist eine Frucht des Geistes. Wir können sie nicht produzieren. Freude bedeutet Kraft. Freude entwickelt sich, wenn wir eine Beziehung zu Jesus Christus haben. Und je mehr wir in unsere Beziehung zu Jesus investieren, je näher wir an Jesus dran sind, umso mehr Freude haben wir. Wir sind nicht bedürfnisorientiert, sondern wir richten uns auf Christus aus. Wenn uns Freude fehlt, dann sind wir geistlich schwach. Und deswegen sind wir entschlossen, das Richtige zu tun. Und auch da möchte ich sagen, nicht aus Werken heraus. Nicht aus unserer eigenen Kraft heraus. Wir können das nicht aus uns heraus tun. Das halten wir nicht lange durch. Sondern wir tun das aus unserer Beziehung zu Jesus heraus. Ich habe euch vorhin gefragt, möchtet ihr ein Leben führen, das Gott ehrt? Und wisst ihr was? Wenn wir ein Leben in Freude führen, dann ehren wir Gott. Wenn wir dankbar sind, ehren wir Gott. Wenn du über einen Menschen spottest, dann betrübst du den Heiligen Geist. Und damit ehren wir Gott nicht. Wisst ihr, was wir dann machen? Wir spotten eigentlich über den Schöpfer, der diesen Mensch geschaffen hat. Wir singen im Chor des Teufels. Deswegen, lasst uns hinterfragen. Mach mal zu Hause einen Selbstcheck. Ehren wir Gott? Leben wir in der Freude? Geben wir dem Heiligen Geist Raum? Und ich möchte euch gerne eine Hausaufgabe mitgeben, weil das hat mich so beschenkt. Schreibt euch mal wirklich 100 Sachen auf, die euch einfallen, wofür ihr dankbar sein könnt. Geht mal durch alle Lebensbereiche, Ehepartner, Deutschland, unsere Gemeinde, die Arbeit, die Kinder, Kleingruppen, was euch einfällt, was euch auf dem Herzen liegt, bleibt mal nicht an der Oberfläche. Ich bete, dass das lebensverändernd ist. Ich bete, dass jeder Einzelne von uns in der Freude und in dem Frieden lebt, den Gott vorbereitet hat. Und dass, wenn schwierige Umstände kommen, dass wir uns, wie Copeland singt, uns nicht von Gefühlen beeindrucken lassen. Wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Amen. Steht doch bitte mit mir. Ist hier jemand, der meinen Jesus, der so viel Freude ausgießt, noch nicht kennt, wer das auch haben möchte? Dann heb doch bitte deine Hand und sei mutig. Okay, ich sehe gerade keine Hand. Wenn du am Livestream das bist, lasst uns zusammen beten. Und wenn du am Livestream das hast, dann schreib doch bitte unserem Pastor auch eine E-Mail. Jesus, wir danken dir, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist. Wir danken dir, dass du alle Schuld getragen hast. Wir danken dir, dass wir Kinder Gottes sein dürfen. Wir danken dir, dass wir zu dir gehören, zu deiner Familie gehören. Und Jesus, wir möchten dich ganz neu nochmal einladen heute. Komm in unser Herz. Komm in mein Leben. Komm in jeden einzelnen Lebensbereich von meinem Leben. Sei du Herr in jedem Lebensbereich. Ich gebe mich dir hin. Und ich danke dir, Jesus. Danke. Danke, Jesus, dass du Freude ausgegossen hast in mein Leben. Und ich entscheide mich heute, von heute an, mit dir zu gehen, Jesus, und in dieser Freude zu leben. Ich gebe der Frucht des Heiligen Geistes Raum. Amen. Wenn du Jesus heute dein Leben gegeben hast, ich habe jetzt zwei Gebete miteinander verbunden, wenn du Jesus heute zum ersten Mal eingeladen hast in dein Leben, dann ist das der erste Schritt in eine Zukunft bei unserem Vater im Himmel mit Jesus Christus und es ist der erste Schritt in ein Leben der wahren Freude, der wahren Freude. Seid mächtig gesegnet, ihr Lieben. Schöne Woche.